Ja, nicht die Russen, auch keine weltweit agierende Verschwörergruppe, nein, ein Kinderzimmertäter aus dem Mittelhessischen ist, allem Anschein nach und nach eigener Aussage, derjenige, der Daten geklaut und gesammelt hat im großen Stil von Politikern, Künstlern, Journalisten, weil er sich, so sagt er, über Aussagen von denen geärgert hat. So simpel also. Was sagt uns das? Unsere Online-Daten sind beileibe nicht sicher. Im Gegenteil, man hat das Gefühl, was wir mailen, was wir posten oder WhatsAppen, wir bewegen uns da online so offen wie ein Scheunentor. Jeder halbwegs computerbegabte Mensch mit ein bisschen krimineller Energie ist eingeladen, sich zu bedienen. Da braucht es gar keinen ausländischen Geheimdienst. Stellt sich also die Frage, wie schaffen wir es, unsere Daten, die uns heilig sein sollten, zu schützen? Da sind wir alle selbst gefragt, völlig klar. Aber auch die Politik kann sich keineswegs wegducken und die Verantwortung einfach abgeben. Das wäre zu einfach. Wir sprechen heute Abend 2 Stunden lang ausführlich über das Thema Datenklau und vor allem darüber, was wir alle tun können, um uns besser für die digitale Welt und ihre Gefahren zu wappnen. Ein wichtiges Stichwort nenne ich schon mal. Passwort. Meine Gäste im Studio, ich fange bei der Frau an, sind Marit Hansen, die Landesbeauftragte für Datenschutz. Guten Abend, Frau Hansen.
Guten Abend.
Neben ihr sitzt Jan-Philipp Albrecht, Minister unter anderem für Digitales und federführend Mitverantwortlicher auch für die Europäische Datenschutzgrundverordnung. Guten Abend, Herr Albrecht.
Guten Abend.
Der dritte in unserer Runde ist Nies Wechselberg vom Computerclub TopPoint aus Kiel. Hallo, Herr Wechselberg.
Guten Abend.
Und Sie können auch Ihre Meinung oder Ihre Fragen loswerden zum Thema keine Chance für den Datenklau. Sie können anrufen, die kostenlose Nummer, die 08000 96 66 66 oder Sie mailen uns an zursache@wellenord.de. Ich bin Michaela Aßmann. Schön, dass Sie zuhören. Keine Chance dem Datenklau, so haben wir die Zur-Sache-Sendung heute Abend genannt, denn wir wollen ganz konkrete Tipps geben heute Abend, wie man sich bzw. seine Daten schützen kann, wenn man in der Online-Welt unterwegs ist. Dazu gehört aber auch, dass wir nochmal drauf gucken, warum die Diskussion gerade wieder mal so aktuell ist. Da hat also offenbar ein junger Mann, gerade mal 20 Jahre alt, der noch bei Mama und Papa zu Hause im Hessischen wohnt, so mir nichts, dir nichts, massenhaft Informationen aus dem Netz abgegriffen, die nicht für ihn und auch für sonst keinen Außenstehenden gedacht waren. Betroffen sind an die 1000 Politiker und Prominente. Der junge Mann hat Telefonnummern, Adressen und private Chats gehackt und dann für alle sichtbar in die Welt getwittert. Wolfgang Hetfleisch fasst den Fall für uns nochmal zusammen.
Unklar bleibt bislang das konkrete Motiv des jungen Mannes, der am Sonntag festgenommen und nach seiner Vernehmung am Montag wieder aus der Haft entlassen wurde. Im Netz war er unter den Accountnamen God und Orbit aktiv. Nach Angaben von Oberstaatsanwalt Georg Ungefug, Sprecher der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität, hat der Schüler umfassend gestanden. Dabei gab er an, sich über Äußerungen der Opfer seines Datendiebstahls geärgert zu haben. Hinweise auf einen extremistischen Hintergrund fanden sich bei der Durchsuchung seiner Wohnung nicht.
Wir beziehen sowohl allgemeinkriminelle als auch politische Motivationslagen ein. Und das schließt insbesondere ein, ob der hier jetzt vorliegend Beschuldigte allein gehandelt hat oder ob es weitere Tatbeteiligte in der Sache gegeben hat.
Gerüchte, der Tatverdächtige habe sich Sicherheitslücken eines Internetproviders zunutze gemacht, um über E-Mail-Accounts an die Daten zu kommen, wollten Generalstaatsanwaltschaft und BKA weder bestätigen noch dementieren. Der hessische Schüler verfügte nach Angaben von Oberstaatsanwalt Ungefug über gute Computerkenntnisse. Wie genau die Opfer ausgespäht wurden, erklärte Ungefug nicht.
Weil wir natürlich gewisse Nachahmungseffekte vermeiden wollen und das nicht erklären wollen, wie im Detail das Ganze funktioniert. Das ist aber schon ein gewisser technischer Sachverstand erforderlich. Und zum Zweiten ist das eine Aufgabe für die Sicherheitsbehörden, diese Sicherheitslücken letztlich dann in Abstimmung mit den betroffenen Providern dann auch festzustellen. Nach meinem Kenntnisstand sind, glaube ich, auch einige Sicherheitslücken inzwischen behoben worden.
Seine Spuren im Netz hat der Verdächtige nicht gut genug verschleiert, um den Sicherheitsbehörden zu entgehen. Die hatten am 4. Januar Ermittlungen aufgenommen und dabei unter anderem Zeugen vernommen, die im Netz mit dem Datendieb in Verbindung gestanden haben sollen. Nach Angaben von Kriminaldirektor Heiko Löhr, der beim BKA für Cybercrime zuständig ist, hat man viele Hinweise erhalten.
Aus der Bevölkerung, von verschiedenen Sicherheitsbehörden. Hierzu gehörten auch verschiedene Zeugenvernehmungen. Die Gesamtheit dieser Maßnahmen hat dann letztendlich in die Identifizierung geführt.
Das Stehlen und Veröffentlichen persönlicher Daten, das sogenannte Doxing, sei nichts Ungewöhnliches, sagte Sabine Vogt, Leiterin der Abteilung Schwere und organisierte Kriminalität beim BKA.
Wir haben im Internet eine
kriminelle Energie, die sich dort ebenfalls tummelt. Und ich glaube, bei allen Bürgerinnen und Bürgern muss bewusst sein, dass es eine schwarze, eine dunkle Seite gibt in dieser Internetwelt. Wir sind mit dieser Welt konfrontiert, so wie sie ist. Wir müssen alle damit umgehen.
Wir müssen alle damit umgehen, aber wie, das ist ja genau die Frage. Wie gehen wir damit um? Frage an Jan-Philipp Albrecht, unseren Minister für Digitales im Land. Wieso sind unsere Daten überhaupt so schlecht geschützt? Es war ein 20-jähriger Schüler, der aus seinem Kinderzimmer heraus, Jugendlichenzimmer trifft es vielleicht besser in dem Fall, so sieht es derzeit aus, alleine einen so immensen Schaden angerichtet hat. Wie ist das möglich?
Unsere Daten sind eben immer nur so stark geschützt, wie wir es selber auch zulassen. Wir können noch so starke Datenschutzgesetze auf den Weg bringen, wenn die einzelnen Menschen, die in die Kommunikation im Internet eintreten, am Ende nicht auch ein Stück weit darauf achten, dass diese Rechte wahrgenommen werden und dass sie auch selber ihrer Verantwortung zur Sicherheit nachkommen, dann kann es nicht funktionieren. Und hier war es ja nicht so, dass nun alle, die da betroffen sind von diesem Leak, tatsächlich selbst gehackt wurden, sondern die allermeisten Personen sind derart betroffen, dass sie eben in Kontaktbüchern von den tatsächlich gehackten oder betroffenen Personen waren. Und so zeigt es aber umso deutlicher, wie sensibel es ist, wenn selbst an einer Stelle eine Schwachstelle auftritt. Das ganze System, unser ganze Kommunikationsnetzwerke sind eben immer nur so sicher wie die schwächste Stelle in diesem System. Das heißt, wir müssen alle ein Stück weit dafür sorgen, dass dieses Niveau nach oben kommt. Und dazu sind die einzelnen Verbraucherinnen und Verbraucher, aber dazu sind eben auch die Dienstebetreiber und auch die Politik aufgerufen, jetzt zu handeln.
Darüber werden wir genau noch sprechen in den kommenden 2 Stunden, wer da welche Verantwortung und Aufgabe hat. Nies Wechselberg vom Computerclub Toppoint in Kiel ist bei uns. Auf der Homepage steht ja sogar Hackerspace, da haben wir das Wort also wieder. Vielleicht sollten wir ganz zu Anfang noch mal klären, Hacken an sich ist ja weder schlimm noch strafbar, sondern heißt eigentlich erstmal nur was?
Im Prinzip geht es erstmal um einen kritischen, kreativen Umgang mit Technik. Also wir schauen uns Technik an und denken, okay, der Hersteller hat sich gedacht, das sollte man vielleicht so benutzen, was kann man denn damit noch machen? Und die Toppoint, wir sind erstmal ein gemeinnütziger Verein und wir treffen uns, also wir sind Leute aller Altersgruppen und wir reden über Computer und Technik und wie man damit gesellschaftliche Abläufe vielleicht anders organisieren kann, wie Technik in unsere Gesellschaft gut integriert werden kann.
Wenden Sie sich auch an Hersteller, wenn Ihnen was auffällt? Kann man sich das so vorstellen, dass Sie dann sagen, hier habt ihr eine Lücke, da müsst ihr was machen?
Wir haben Leute im Verein, die sich in der Richtung auch orientieren, die also als Sicherheitsforscher zum Beispiel arbeiten. Wir haben aber auch Leute aus allen gesellschaftlichen Schichten. Wir haben auch Leute, die gar nicht so sehr mit der Technik sich beschäftigen, sondern mehr in handwerklichen Bereichen, so 3D-Druck oder ähnlichem sich austoben. Elektronische Basteleien.
Von bis. Und vielleicht ganz zu Anfang die Frage, wie schätzen Sie das ein oder anders ausgedrückt, hätten Sie das auch gekonnt, wenn Sie gewollt hätten? Ist das, also wie schwer ist das? Das fragt man sich ja als Laie.
Also dieser konkrete Fall, es ist ein bisschen schwierig, weil ja noch nicht so viel bekannt gegeben wurde, wie es konkret passiert ist. Aber was bisher so geredet wurde, klingt es eher nach nicht so viel technischem Sachverstand. Das würde ich mir prinzipiell zutrauen, nur dass ich mir nicht die kriminelle Energie zutraue.
Nein, das wollte ich Ihnen damit auch überhaupt nicht unterstellen. Ich wollte nur eine Einschätzung haben für jemanden, der sich ein bisschen auskennt mit dem Computer, anders als ich. Da fährt Word automatisch hoch. Wenn das nicht passiert, bin ich schon aufgeschmissen. Also ich könnte niemanden hacken, selbst wenn ich es darauf abgesehen hätte. Aber das war nur zur Einschätzung. Ja. Marit Hansen ist heute Abend auch zu Gast in zur Sache hier auf NDR1 Welle Nord. Sie ist die Landesbeauftragte für Datenschutz. Frau Hansen, was sagen Sie denn vorab gefragt, jetzt zu Beginn der Sendung, investiert der Staat genug in Datensicherheit?
Insgesamt denke ich nein, sonst hätten wir dieses Problem nicht. Und das ist ja dann schon Jahre, Jahrzehnte lang der Fall. Das heißt nicht, dass alles, was der Staat macht, per se unsicher ist. Da ist ganz viel an Absicherung in Regierungsnetzen beispielsweise. Das war ja auch eine der Nachrichten, dass die Regierungsnetze anscheinend bislang jedenfalls nicht hiervon betroffen waren. Oder dass es Förderprojekte gibt, die unterstützen, um neue Techniken zu entwickeln oder Techniken aus der Forschung mehr in die Praxis zu bringen. Da gibt es Ansätze, da gibt es auch schon einiges, was ganz gut läuft, aber meines Erachtens noch viel zu wenig. Und wenn wir mal sehen, was ist mit Bildung und Ausbildung, das ist kein verlässliches Fundament. Es ist also nicht so, dass man in der Schule lernt, mehr als ein bisschen Anwendung von dieser Technik, also richtiges Verstehen oder sicheres Verhalten. Genauso Ausbildung, Informatikstudium ohne Sicherheits- und auch Datenschutzdebatten kann ich mir gar nicht vorstellen, ist aber im Augenblick manchmal noch zufällig. Und im Endeffekt muss es auch noch mal Richtung Hersteller gehen und nicht nur, etwas sein, wo der Staat für sich vielleicht eine E-Government-Anwendung korrekt macht. Also nicht alles ist schlecht, aber man hat, glaube ich, das ein bisschen auf sich zukommen lassen und das merken wir jetzt gerade.
Was die Verantwortung von Herstellern angeht, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Auch die Rolle der Politik. Auch wenn es nervig ist, ohne vernünftiges Passwort gibt es keinen ausreichenden Schutz. Aber was ist ein richtig gutes Passwort? Wo bewahre ich es auf? Und reicht ein Passwort alleine als Schutz? Klären wir gleich hier in zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. Heute mit dem Thema Keine Chance, dem Datenklau. Keine Chance für den Datenklau. Ja, nach dem Datenangriff auf Politiker und Prominente ist die Aufregung groß. Im Studio sitzt heute Abend unter anderem der Minister für Digitales, Jan-Philipp Albrecht. Albrecht, sind Sie eigentlich auch persönlich betroffen oder waren Sie nicht interessant genug oder gut genug geschützt?
Also persönlich betroffen insofern, als dass auch Daten von mir dort mit auftauchen. Das heißt also Kontaktdaten, die zum Teil nicht öffentlich waren. Und das ist natürlich schon auch erstmal ein Schock, wenn man das so sieht. Auf der anderen Seite ist es im Vergleich zu anderen Betroffenen sehr, sehr wenig.
Mhm. Ihr Vorgänger im Amt, der jetzige Grünen-Chef im Bund, Robert Habeck, ist ja ziemlich stark betroffen. Er hat schon seine ganz eigenen Konsequenzen gezogen und sich gleich von Facebook und Twitter verabschiedet. Habeck beschreibt das Gefühl, gehackt worden zu sein, so.
Eine Art Panik vielleicht im ersten Moment, was das Persönliche angeht, weil ja sehr schnell klar war, dass bei mir die gesamte persönliche Kommunikation zwischen mir, meiner Frau, meinen Kindern der letzten Jahre jetzt auf einmal auf irgendwelchen rechten Seiten steht, beziehungsweise alle Journalisten, die jetzt lesen. Und das ist so, als ob einem die Liebesbriefe der letzten 10 Jahre geklaut werden. Und alle beugen sich darüber und sagen, na, mal gucken, was er denn alles noch so hat. Aber vielleicht hilft es einmal, dass auch die Politik sieht, wie sensibel dieser Bereich ist.
Herr Albrecht, höre ich daraus, dass Robert Habeck auch von der Politik verlangt, jeden Einzelnen besser zu schützen?
Ich glaube schon, das ist für uns allen bewusst, dass das nicht ganz ohne ist, wenn jetzt so intimste Kommunikationen ganz öffentlich im Netz stehen. Also man muss sich das wirklich überlegen, was das bedeutet, wenn man das selber so durchleben müsste, dass man alle Chats und alle Nachrichten, die man in den letzten 5, 6, 7 Jahre, solange man halt auf diesen Diensten ist, geschrieben und empfangen hat, das ist ganz schön viel. Die meisten löschen das nicht, das ist möglicherweise auch ein Fehler, sondern speichern das immer weiter und dann sind ja nicht nur die betroffen, von denen man die Daten da rausgezogen hat, sondern alle Kommunikationspartner. Das heißt, man geht in Gedanken durch, mit wem habe ich eigentlich was besprochen und muss ich die jetzt warnen, dass das möglicherweise jetzt alles öffentlich wird. Das ist schon ein tiefer Eingriff in das Intimleben der Menschen.
Ich habe eine Äußerung gefunden von dem Blogger Sascha Lobo. Er schreibt, Plattformen wie Facebook müssen auch von Leuten benutzbar sein, die buchstäblich nichts wissen über die digitale Welt. Das sicherzustellen ist die Aufgabe der Digitalkonzerne, denen man ohnehin sehr viel mehr zumuten könnte, darauf zu drängen und die Nichtumsetzung zu sanktionieren. Das ist die Aufgabe der Politik.
Und genau das haben wir tatsächlich ja mit der in letzter Zeit in Deutschland ziemlich gescholtenen Datenschutzgrundverordnung auf europäischer Ebene gemacht. Da sind einige Ansätze schon drin. Die müssen nur tatsächlich jetzt auch durchgesetzt werden gegenüber den Unternehmen. Und ich glaube auch, dass darüber hinaus durchaus noch die ein oder andere Aufgabe auf uns zukommt. Wenn wir zulassen, dass Dienste im Internet angeboten werden, die grundlegendste Sicherheitsstandards nicht vorsehen, dann ist das im Grunde genommen, wenn wir sehenden Auges zulassen, dass auf der Straße Autos zugelassen werden, die keine Bremse haben oder eben auch kein Sicherheitsgurt. Das heißt, die Menschen, die damit fahren, die können sich noch nicht mal anschnallen, selbst wenn sie wollten. Das muss geändert werden.
Wer muss das denn ändern?
Naja, ich glaube schon, dass das die Politik auch tun muss. Das ist schon richtig, dass wir da nachbessern müssen. Da hat die Bundesregierung auch geschlafen in den letzten Jahren, denn es geht schon auch darum, dass man eben Hersteller oder eben Diensteanbieter auch verpflichtet, Mindeststandards bei der IT-Sicherheit vorzusehen. Das ist ein sperriges Thema und da konnte man sich immer drum herum drücken, aber es ist eben letztendlich wirklich wie so eine Produktsicherheit, die es im Netz einfach noch nicht so gibt und auch eine Haftung dafür.
Das muss vielleicht noch stärker eingefordert werden, auch Marit Hansen. Hansen, Landesdatenschutzbeauftragte?
Na, wir fordern das jedenfalls auch, denn die Datenschutzgrundverordnung richtet sich gerade nicht an Hersteller, die nicht auch noch die Daten selbst bei sich verwalten. Also wer nur eine Software zur Verfügung stellt, wäre damit direkt gar nicht im Fokus der Datenschutzgrundverordnung. Man könnte also irgendwas bereitstellen und Leute nutzen es einfach. Facebook ist ein bisschen ein anderer Fall. Die wollen ja die Daten auch selbst verwalten. Die sind Adressat, die werden angesprochen von der Datenschutzgrundverordnung. Da zeigt sich allerdings, dass es ja durch diese Internationalität sehr langwierig ist, sehr schwierig ist, das wirklich durchzusetzen. Und wenn Sascha Lobo meint, man kann das von Facebook stärker einfordern, die hatten letztes Jahr monatlich Skandale, Datenabflüsse, offene Schnittstellen, bei denen eben Cambridge Analytica massiver Datenmissbrauch war. Die haben ihr Systemdesign so entworfen, dass es möglichst offen ist, dass möglichst viele an die Daten rankommen und nicht im Gegenteil für vertrauliche Kommunikation. Ich glaube, Facebook könnte dem gar nicht gerecht werden. Heißt aber deswegen umso stärker, dass man es einfordern muss, und wir tun das.
Um noch mal kurz auf die Reaktion von Herrn Habeck zurückzukommen, der sich ja bei Facebook und Twitter abgemeldet hat. Ist das denn die einzige Konsequenz? Was sagen Sie dazu?
Er hat es ja nicht nur aus Datensicherheitssicht getan, sondern auch noch aus, wie ist die Stimmung dort? Wird das emotional auf einen einwirken, wenn dort gewisse Diskussionskultur oder eben leider keine Kultur in der Diskussion so stattfindet? Also viel Provokation, vielleicht auch Hass. Das ist das, was er vorgegeben hat als Ausstiegsding. Für mich ist es aus Datenschutzsicht gerade auch so, dass beide noch einige Defizite haben. Ich sage jetzt mal noch hoffnungsvoll, dass da noch aufgeräumt wird. Denn was in Deutschland und Europa angeboten wird, soll ja gefälligst datenschutzkonform sein und die Mindeststandards der Datensicherheit erfüllen. Auf keinen Fall, denke ich, für alles ist die Lösung auszusteigen. Denn das bedeutet, wir digitalisieren unser Leben ja immer mehr. Wir werden demnächst vernetzte Autos haben. Die Software im Haus wird zunehmen. Wenn man da nicht mitmacht, hat man wahrscheinlich viele Möglichkeiten nicht oder kann das gar nicht. Sagen wir, Steuererklärung auf Papier abzugeben, das ist für viele jetzt gar nicht mehr vorgesehen. Mhm. Und deswegen richtig Ausstieg geht gar nicht. Ist jetzt gar nicht so schlimm. Wir müssen das dann aber sicher und auch datenschutzkonform haben und nicht anders.
Frage an den Computercrack hier in der Runde, an Nies Wechselberg. Bleiben wir noch kurz bei Facebook und Twitter. Kann man das so sagen, ganz schlicht, worauf sollte man denn unbedingt achten, wenn man postet oder einen Tweet veröffentlicht? Gibt es da zwei, drei Dinge, die man auf jeden Fall machen muss oder die man auf gar keinen Fall machen darf?
Naja, wenn man postet oder einen Tweet veröffentlicht, muss man sich einfach klar sein, das, was man da schreibt, steht im Internet und das wird da auch nie wieder weggehen. Das bedeutet,
das Internet vergisst nicht.
Das Internet vergisst niemals. Man kann so viel versuchen, das dann irgendwie zu löschen, und die Erfahrung zeigt, umso engagierter man versucht, Dinge zu löschen und aus dem Internet verschwinden zu lassen, umso stärker werden sie doch repliziert. Frau Streisand ist da ein sehr bekanntes Beispiel, die versucht hat, nur ein Foto von ihrer Privatvilla aus dem Internet entfernen zu lassen, und ich glaube, dieses Foto ist inzwischen millionenfach im Internet kursiert, und es wurde extra der Streisand-Effekt genannt, dass umso stärker man Gerichtsverfahren versucht anzustrengen.
Also das Gegenteil von dem erreicht, was sie erreichen wollte. Also lieber zweimal drüber nachdenken. Für alle Online-Aktivitäten gilt, der Schutz steht und fällt mit dem Passwort. Wir wissen es alle, und trotzdem, wer sich mal an die eigene Nase fasst, halten wir uns auch wirklich dran? Machen wir uns nicht doch zu leicht mit einem Passwort à la 12345 oder Manfred61? Was müssen wir selbst tun? Was können wir von der Regierung erwarten? Und welche Rolle kommt den Betreibern von Websites und Mailprogrammen zu? Klären wir noch weiter im Laufe der Sendung. Das Internet, Fluch und Segen zugleich. Die ganze Welt ist verknüpft, alles geht in Echtzeit, dafür ist der Mensch aber auch gläsern. Wer weiter digital dabei sein will, tut gut daran, sich entsprechend zu verhalten, sprich sich im Netz zu schützen. Unser Thema heute in zur Sache hier auf NDR1 Welle Nord, keine Chance für den Datenklau. Nies Wechselberg vom Computerclub Toppoint ist einer unserer Gäste. Lassen Sie uns über Passwörter sprechen. Ich habe mir nochmal durchgelesen, dass Umfragen zeigen, dass immer noch viele Menschen tatsächlich Passwörter benutzen wie Hallo oder 12345 oder auch das Wort Passwort als Passwort ist auch gern genommen. Da ist es kein Wunder, wenn sich jemand die Daten erschleicht. Das kann man sich auch als Laie vorstellen, dass das relativ schnell rauszukriegen ist. Oft gehört haben wir alle, man sollte Sonderzeichen mit einbauen, Groß- und Kleinschreibung abwechseln. Was ist denn Ihre ganz konkrete Empfehlung?
Ja, Sonderzeichen und Groß- und Kleinschreibung wird häufig empfohlen, würde ich schon fast als zweitrangig sehen. Mhm. Meiner Meinung nach das Wichtigste ist erstmal, dass das Passwort lang sein muss. Und Das bedeutet jetzt so, häufig steht es so mindestens 8 Zeichen. Nein, das ist kein langes Passwort. Wir reden jetzt über so 15, 20 oder längere Zeichenpasswörter. Okay. Deswegen ist ein häufiger Tipp auch, nicht über ein Passwort drüber nachzudenken, sondern über einen Passsatz oder die Kombination von mehreren völlig unabhängigen Wörtern. Also man kann sich zum Beispiel 4 beliebige Wörter irgendwie zusammenwürfeln und die als Passwort einfach so hinschreiben.
Also Hackfleisch, Pfanne, Hunger.
Na, die sind schon noch thematisch viel zu nah, okay. Aber Hackfleisch, Monitor, Wasser, Fenster. So, okay. Zum Beispiel sowas, was man einfach irgendwie zusammenwürfelt, was man sich vielleicht merken kann. Das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, einfach komplett zufällige Passwörter zu nehmen, so lang wie es der Dienst denn anbietet, und einen Passwortmanager zu benutzen, der einem A, diese Passwörter einfach zufällig generiert, und B, auch für jeden Dienst, wo man sich anmeldet, dieses Passwort dann speichern kann. Das okay. bedeutet, man hat eine Liste von allen Online-Diensten, wo man sich angemeldet hat, mit Benutzername und Passwort. Dieser Passwortmanager ist dann verschlüsselt gespeichert. Der hat ein Passwort, was man sich merken muss. Und von da aus kann man sich dann überall anmelden.
Mhm. Damit haben Sie eigentlich schon fast die Frage beantwortet von Heike Tönnies aus Waab. Sie hat uns nämlich gemailt und schreibt unter anderem, sind die empfohlenen Passwortmanager denn sicher? Können die nicht auch gehackt werden?
Ja, natürlich ist das ein einzelner Angriffspunkt, den man dann schützen muss, sicherlich. Die meisten Passwortmanager oder die guten Passwortmanager sind Open-Source-Software. Das bedeutet, die können öffentlich eingesehen werden, wie sie programmiert werden, und es können Sicherheitslücken da drin sehr einfach gefunden werden und gemeldet werden und behoben werden. Und die verbreiteten Passwortmanager, es ist mir zumindest bisher nicht bewusst, dass es da mal einen großen Vorfall gegeben hätte. Und auch dann ist es, der Angreifer muss erstmal an meine persönliche Passwortdatenbank rankommen. Die liegen jetzt nicht irgendwo auf einem Server bei Facebook oder sonst wem. Mhm. Und das bedeutet, da ist schon ein gewisser Schutz und eine deutliche Komplexität eines Angriffes gegeben, um meine Passwörter zu finden.
Und wie finde ich jetzt einen guten Passwortmanager raus? Oder sind die so auf dem Markt sind, kann ich denen allen gleich vertrauen?
Ich möchte jetzt nichts empfehlen, aber es gibt diverse Tests online. Also da kann man mal ein bisschen suchen, und es lohnt sich, sich da mal ein bisschen nachzulesen.
Jetzt, damit wären wir eigentlich auch schon bei der Frage, wie merke ich mir die alle? Weil es gibt ja auch, bei uns zum Beispiel ist es so hier, wir müssen alle 4 Wochen ein neues Passwort uns aussuchen.
Ja, also ein Passwortmanager nimmt diese Arbeit für einen ab, und wenn man jetzt an einer Stelle ist, wo man nicht mit einem Passwortmanager arbeiten kann, weil es zum Beispiel das Passwort ist, was ich brauche, um mich in den Rechner überhaupt erst einzuloggen, dann kann ich entweder den Passwortmanager auf meinem Telefon haben und da nachgucken, was denn jetzt mein zufallsgeneriertes Passwort ist. Aber das gebe ich zu. Natürlich ist es irgendwie 60 Zeichen dauert kryptisch einzugeben. Macht natürlich keinen Spaß. Da würde ich dann auf diese andere Methode von, ich suche mir irgendeinen absurden Satz aus, oder ich nehme eine Liedzeile aus einem Lied, was mir gerade durch den Kopf geht, und tippe das einfach, diese gesamte Liedzeile in das Passwort ein, solange es lang ist.
Kann ich denn eigentlich, weil Sie das gerade sagen, meistens ist das ja vorgegeben, wie lange es sein darf, oder nicht?
Ja, manchmal ist es vorgegeben. Das sorgt bei mir meistens für ein bisschen Sorgen im Kopf, warum denn die Länge beschränkt ist. Solange es nicht bei 300 Zeichen beschränkt ist, da bin ich dann einigermaßen zufrieden. Aber wenn es heißt, das darf maximal 20 Zeichen oder maximal 12 Zeichen sein, dann denke ich, irgendwas stimmt an diesem System nicht, dass es mich beschränkt, dass es nur eine sehr kurze Länge haben darf. Aha.
Okay, also das ist schon so ein erstes Alarmzeichen vielleicht. Also okay, das merke ich mir, möglichst lang, merken wir uns alle. Frage an Marit Hansen, die Landesbeauftragte für Datenschutz. Wenn das Passwort steht, wie ich auch immer ich dazu gekommen bin jetzt und ich die Zeit habe, 60 Zeichen einzugeben, kann ich trotzdem noch, wenn ich auf Nummer sicher gehe, zusätzlichen Schutz einbauen?
Wenn der Anbieter mitmacht und das anbietet, dann ja. Und das ist zum Beispiel beim Online-Banking ja so etwas, dass wir pro Transaktion, also Überweisung beispielsweise, noch nach einer Zusatzinformation gefragt werden, also der Transaktionsnummer. Und die kann ja entweder auf einer Liste stehen, das ist aber inzwischen schon ziemlich out. Das läuft jetzt eher, dass sie generiert wird. Zum Beispiel generiert wird von einem eigenen Programm, was man auf einem eigenen Gerät hat oder dem Handy hat. Oder dass es eine SMS ist, die man noch zusätzlich zugesandt bekommt. Das nennt man dann Zwei-Faktor-Authentisierung. Deswegen, weil das Passwort der eine Faktor ist und unabhängig davon auf einem anderen Faktor, also SMS oder diese Generierung einer TAN, noch eine weitere Sache passiert. Und wenn jemand das übernehmen möchte, möchte. Also ein Angreifer, der sagt, ich habe doch schon dein Passwort ausgespäht, ich mach mal jetzt die Überweisung, dann ist es sehr, sehr schwierig, wenn die Dinge wirklich unabhängig sind, also zum Beispiel auf verschiedenen Telefonen oder Rechnern laufen. Und das gibt es nicht nur beim Online-Banking, sondern er hat es auch schon mehr bei Diensten, auch bei Diensten im Bereich der Verwaltung, dass es erzwungen wird für eine höhere Sicherheit. Oder zum Beispiel bei Online-Einkauf. Man kann das auch auskonfigurieren, ich würde es aber ankonfigurieren.
Okay, also ruhig mal sich die Mühe machen, bei verschiedenen Anbietern zu gucken, ob das angeboten
genau.
wird.
Genau, gerade dann, wenn es um irgendwas geht, wo meine Finanzen geschädigt werden können, dann ist es doch sehr sinnvoll.
Also höre ich aber auch raus, kein generelles Online-Banking-Veto von Ihrer Seite.
Ich finde das sehr praktisch und ich verfolge sehr stark, wie sich die Sicherheit entwickelt. Und in Deutschland haben wir einen relativ guten Standard zum Glück. Aber auch Achtung, trotzdem immer mal die Kontoauszüge angucken.
Das ist klar. Herr Albrecht, als Minister für Digitales sitzen Sie ja am Hebel, um Anbieter zu zwingen, dass die Benutzer sichere Passwörter einrichten sollen. Ich habe es neulich gerade probiert. Ich sage es, bei GMX habe ich mich mal mit so einem Fake-Namen da angemeldet, um das zu überprüfen. Und habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, da war nämlich bei 8 Schluss eingegeben. Und tatsächlich erschien so ein grüner Balken, der fast dreiviertel ausgefüllt war und der mir suggeriert hat, das wäre ein Spitzenpasswort. Das kann es ja irgendwie nicht sein.
Nee, das kann es definitiv nicht sein. Und da würde ich fast schon sagen, das ist auch nach den geltenden Gesetzen ein Punkt, wo man darüber diskutieren kann, ob das so rechtskonform ist. Aber sicher müssen wir auch darüber hinaus jetzt dafür sorgen, dass die Verantwortung dafür, Sicherheitsmerkmale einzufordern und auch sicherzustellen, dass die eben stärker eingefordert wird. Dass es also auch eine Haftung für Sicherheitslücken gibt. Und dazu gehört eben auch ein schwaches Passwort, dass es am Ende eben auch klar ist, ich muss, wenn ich als Anbieter so eine Lücke offen lasse oder einfach so sehenden Auges akzeptiere, dass da eine Lücke offen gelassen wird, muss am Ende damit rechnen, dass mich das Geld kostet. Denn das ist der Unterschied zum Online-Banking. Die Banken, die Finanzdienstleister, die wissen, dass sie da groß viel Geld bei verlieren können. Das wissen die meisten Internetdienste wie möglicherweise GMX eben noch nicht so, weil die denken, ja, schert mich ja am Ende nicht so wirklich viel, sind ja nur die Daten.
Aber fairerweise, mein GMX-Passwort, ich habe viele Accounts, ist länger als 8, also es geht länger.
Es geht sogar, ja. Okay, dann reichte vielleicht, habe ich einfach nur Schluss gemacht und dachte, aber das geht ja, ist ja auch komisch.
Aber also die Darstellung, dass es dann so ziemlich in Ordnung ist mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nein, ist schon, nicht in Ordnung.
Ist schon komisch, denke ich auch. Wie merke ich eigentlich oder merke ich überhaupt in jedem Fall immer, dass Daten von mir in Umlauf sind und benutzt werden, Frau Hansen?
Überhaupt leider nein. Oder wie das heißt leider, vielleicht wird man da noch unruhig. Ich selbst war jetzt, glaube ich, nicht betroffen von diesem Angriff. Ich habe jedenfalls keine Informationen bekommen, was übrigens gar nicht sagt. Denn ganz viele Leute sind, glaube ich, nicht informiert, obwohl sie auch in diesen Datenbanken drin stecken, die derjenige ausgewertet hat. Ich weiß, dass aber Daten von mir wie bestimmte Adressen oder Telefonnummern vorhanden sind, weil der Anbieter die verloren hat. Mhm. Das heißt, der hat mich dann darauf hingewiesen, aber erst nach einer Zeit, nachdem ich schon unter dieser Kennzeichnung, ich hatte einen zweiten Vornamen dafür eingegeben, den ich nicht hatte, also um mal festzustellen, wo habe ich welche Daten hinterlassen. Okay. Wenn diese Daten verwendet werden, ich kriege sehr viele Mails unter diesem Namen, dann weiß ich schon, das ist schon mal nicht richtig. Und das heißt, dieser Anbieter hat mich informiert, erst sehr spät. Jetzt muss man wirklich zeitnah informieren durch die Datenschutzgrundverordnung. Und dann weiß man natürlich, diese Daten sind betroffen, dass aber vielleicht diese Chats, also Nachrichten von Habeck oder so betroffen sind. Das kann er gar
Sie
nicht.
Irgendwas gesagt haben.
Genau, oder was bei anderen im Adressbuch stand und das ist weitergegeben worden, das würde ich lange nicht erfahren.
Und was mache ich, wenn meine Daten missbraucht wurden?
Also es gibt ja viele Arten von Missbrauch. Das eine ist zum Beispiel, man hat den oder der Angreifer übernimmt den eigenen Account, das eigene Nutzerkonto. Der loggt sich selbst ein und übernimmt die Identität sozusagen. Also macht Einkäufe unter dem eigenen Namen. Das kann richtig unangenehm sein, sogar finanziell schädigend und natürlich auch sehr schwierig sein, weil man dann manuell nacharbeiten muss. Das ist etwas, wo man unbedingt auch eine Anzeige erstatten sollte. Und bei anderen Dingen, wenn man zum Beispiel eine Spam-E-Mail bekommt, eine unerwünschte Mail, da möchte die Polizei nicht über jedes Mal informiert werden und eine Anzeige haben, obwohl das ja auch heißt, dass diese Mailadresse anscheinend in fremde Hände gelangt ist. Da hat man ein bisschen aufgegeben. Aber ansonsten Achtung, auch Achtung, nicht alles klicken oder überhaupt am besten gar nicht klicken, was in einer E-Mail ist. Das sind ja auch Angriffsmöglichkeiten. Und wenn man sich unwohl fühlt oder merkt, da ist irgendwas gewesen, im Zweifelsfall bei den Behörden Hilfe suchen, Datenschutzbehörden beispielsweise oder eben, wenn es um eine Straftat geht, die Polizei, Staatsanwaltschaft.
Phishing-E-Mails, kommen wir nochmal drauf zu sprechen im weiteren Verlauf. Keine Chance, dem Datenklau, unser Thema heute Abend in zur Sache. Gerne auch mit Ihren Fragen oder Kommentaren mailen Sie am besten direkt direkt an zursache@wellenord.de. Das landet direkt hier bei mir auf dem Schirm und dann können wir es in die Sendung einbauen. NDR 1 Welle Nord mit zur Sache heute zum Thema Datensicherheit. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, was jeder Einzelne tun kann, um seine Daten zu schützen. Da ging es ganz viel um sichere Passwörter. Und Nies Wechselberg vom Computerclub Toppoint aus Kiel hat eben gesagt, eine Sache wäre Ihnen eigentlich noch wichtig, die Sie auch noch machen wollen, nämlich wenn man das Passwort vergessen hat. Das passiert ja durchaus.
Richtig. Häufig haben Online-Dienste ja so eine schöne praktische Funktion, wo man dann irgendwie draufklicken kann, wenn man sein Passwort nicht mehr weiß. Das Problem ist, häufig liegt da leider Sicherheitsfragen hinter, wie zum Beispiel, was ist der Mädchenname meiner Mutter oder was ist das der Name meines ersten Haustieres? Mhm. In Zeiten, wo das meiste über meine Kindheit und meine Jugend wahrscheinlich auf Facebook irgendwie persistiert worden ist, kann ich davon ausgehen, dass solche Fragen nicht mehr sicher.
Also, dass ich nicht der Einzige
genau, dass ich nicht der Einzige bin, der diese Fragen beantworten kann. Und wenn jetzt diese Fragen zum Beispiel benutzt werden, um mein E-Mail-Konto da zu öffnen, dann hat irgendjemand, der den Mädchennamen meiner Mutter und den Namen meines ersten Haustieres kennt, plötzlich Zugriff auf meine E-Mails. Und über das E-Mail-Konto können normalerweise alle anderen Kontos, die an diesem E-Mail-Konto dranhängen, zum Beispiel mein Facebook-Konto oder andere Dienste bei Amazon oder sonst wo, können plötzlich damit zurückgesetzt werden und ich habe einmal den vollen Zugriff auf mein gesamtes digitales Leben. Das bedeutet, auch diese Passwort-Sicherheitsfragen, sollte man sich gut drüber nachdenken, was man da eingibt. Am besten nicht die eigenen Daten eingeben, am besten auch da zufällige Daten eingeben, vielleicht Daten von irgendeinem Bekannten eingeben.
Von anderen Leuten? Nein. Datenschutz, muss ich jetzt mal eingreifen? Nein.
Ja.
Also irgendwas ausgedachtes.
Genau, irgendetwas ausgedachtes einzugeben. Es sollte auf jeden Fall nicht der Realität entsprechen, weil sonst können diese Fragen sehr schnell umgedreht werden, gegen mich gewandt werden.
Es muss gar nicht auf die Frage geantwortet werden. Man bekommt ja eine Frage dort, aber die Antwort kann völlig unabhängig sein. Das kann wieder Bananenpizza oder irgendwas sein, was man dann nicht normalerweise sagt.
Zusammen. Okay, alles klar. Mhm. Gut, haben wir, glaube ich, dann auch hiermit lang und breit erklärt. Die Frage an Minister Albrecht, reichen die bisherigen Gesetze eigentlich aus oder hinken sie der Zeit hinterher? Dürfen sie da überhaupt Nein sagen?
Ja, ich darf da auch Nein sagen. Und es ist ja auch so, dass wir tatsächlich gemeinsam an verschiedenen Stellen auf allen Ebenen daran arbeiten, die gesetzgeberischen Vorschriften zu verbessern. Über die Datenschutzgrundverordnung haben wir schon geredet. Das war ja schon ein großer Schritt. Aber wir haben auch schon darüber geredet, dass zum Beispiel gerade bei der Frage IT-Sicherheitsstandards bei Diensten, dass da über Mindeststandards jetzt geredet werden muss. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch was, wo wir als Länder und Bund gemeinsam jetzt schauen müssen, dass wir da Richtung EU-Ebene auch Standards einfordern. Da werden wir auch was vorlegen. Und dann glaube ich auch, dass wir gerade bei der Frage, wie arbeiten die entsprechenden Stellen zusammen, wenn Sicherheitslücken auftreten, dass wir es schnell schließen können, dass wir schnell ermitteln können. Und wir arbeiten auch die Datenschutzbehörden und andere zusammen. Wie gut sind die ausgestattet? Das ist ja auch eine Frage, die wir gemeinsam diskutieren müssen. Da ist durchaus noch mehr möglich und vor allen Dingen, wo sind da möglicherweise auch die Personalkapazitäten, also was für Leute brauchen wir auch und es geht eben um hochqualifiziertes Personal, genau, und der Fachkräftemangel in diesem Bereich ist eben nochmal eine Stufe krasser, weil die ganzen Internetunternehmen und Startups im Moment eigentlich alles abgreifen, was da so möglich ist und wir natürlich als öffentliche Hand nicht so gut zahlen
auch
können.
Auch besser bezahlen, wollte ich gerade sagen, okay, aber weil Sie gerade, ich wollte einmal einhaken, weil Sie gerade sagen, Sicherheitslücken, da hat es bei mir Klick gemacht, weil ich hatte mir noch ein Stichwort aufgeschrieben, Updates. Das kann ja auch helfen, die Sicherheit zu erhöhen. Stimmt das? Irgendwo habe ich gelesen, man soll möglichst alle Updates, die Anbieter so parat haben, auch wirklich schnell, Frau Hansen, Sie nicken schon, schnell hochladen, weil die eben meistens dafür dienen, um Sicherheitslücken zu schließen. Also nicht so wie, ich mache das gerne mal, ich sage ja nicht jetzt, stört mich, ich erinnere mich morgen nochmal. Aber das kann fatal werden.
Genau, die meisten dieser Updates, die auch auf die man hingewiesen wird, die sind auch mit Sicherheitslücken in Zusammenhang. Das bedeutet, wenn man die nicht bei sich installiert, und das nervt ja auch so ein bisschen, wenn man das nicht tut, dann hat man diese Sicherheitslücke länger. Es ist eher so, dass mir manchmal die Updates noch viel zu spät kommen, die müssten meines Erachtens noch viel früher kommen oder auch, dass ich bestimmte Möglichkeiten gar nicht sehe, dass es Updates gibt. Ich werde eben nicht darauf hingewiesen, obwohl es Updates gibt. Und wir haben noch ein weiteres Problem mit dem neuen Internet, dass Küchengeräte vernetzt werden können. Ganz viele Updates werden gar nicht mehr lange zur Verfügung gestellt. Beim Smart Fernseher beispielsweise wird irgendwann dann abgebrochen und das bedeutet, man hat nachher ein unsicheres Gerät. Das merkt man jetzt schon bei der Windows XP-Diskussion. Es gibt eben keine Updates mehr. Ich bin sicher, es gibt noch viele, die diese Software einsetzen.
Okay, das macht einem ja eigentlich alles nur Angst, was man hier so hört. Eine Frage noch, Fransen. Es wird seit langem gefordert, die Schulen IT, also IT-fest zu machen. Was helfen aber den Schülern Tablets, wenn die Lehrer in Sachen Digitalisierung und Datenschutz, ich will nicht sagen, keine Ahnung haben, aber vielleicht nicht so aufgestellt sind, wie sie es sein könnten oder sollten?
Es muss sich ändern und ich glaube, es ändert sich auch schon. Ich glaube, ich bin gar nicht pessimistisch, was die Schulen angeht, aber immer wieder merke ich dann, dass doch ein Fokus darauf gesetzt wird, zum Beispiel eine Anleitung für eine kommerzielle Textbearbeitungssoftware, die meisten haben die gar nicht zu Hause, zur Verfügung zu stellen. Wie muss der Praktikumsbericht formatiert sein? Statt, wie kann ich generell mit Textbearbeitung umgehen und dann aber auch verstehen, was sind vielleicht Risiken? Also Makroviren, das sind Möglichkeiten der Bedrohung, auch mit solcher Textverarbeitung. Und das fehlt mir im Augenblick. Das ist aber vielleicht jetzt gerade nur so eine Übergangszeit. Ich hoffe, die ist sehr kurz. Und deswegen, wir müssen mehr ausbilden oder bilden, auch genau die Lehrkräfte, aber auch alle anderen. Und es gibt natürlich Ansätze, es ist aber noch ein bisschen wenig, mehr so Gießkanne, statt grundsätzlich klar, dass es überläuft.
Dann auch, also das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, die Eltern sind ja auch manchmal überfordert. Also ich habe zwei Kinder, die Ältere ist jetzt in der 4. Klasse, ist schon total beleidigt, weil sie meint, alle außer ihr hätten schon ein Handy, was nicht ganz stimmt. Aber es gibt eine Reihe Kinder, die das schon haben, 4. Klasse. Und ich wette, die wissen nicht alle, auf was sie sich da einlassen.
Es muss auch viel einfacher werden. Das ist ja auch noch eine Forderung der Datenschutzgrundverordnung, die wir jetzt durchsetzen müssen und wollen. Denn wenn das schon schlecht konfiguriert ausgeliefert wird, dass da Datenschutzrisiken bestehen, dann ist es schon mal falsch. Mhm. Und das ist leider gerade 99% der Fall. Das bedeutet, sobald es viel einfacher geworden ist, das heißt aber, die Hersteller müssen es auch ändern, dann ist es für alle auch einfacher, das zu unterrichten oder die Konzepte zu verstehen. Aber so ein bisschen geben und nehmen, es muss sich jetzt was ändern. Ich hoffe, dieses Jahr wird zeigen, das Ganze wirkt und dann kriegen wir auch, glaube ich, eine gute Basis rein. Sonst wird es immer mehr solche Angriffe geben und solche Hiobsbotschaften, die wir jetzt gerade hatten.
Da müssen aber Sie und Herr Albrecht noch viele dicke Bretter bohren, glaube ich.
Wir sind dabei.
Das Thema Datensicherheit beschäftigt uns heute Abend hier in Zur Sache. Sie hören Zur Sache auf NDR1 Welle Nord am Sonntagabend, heute rund um das Thema Datensicherheit. In Europa und vor allem in Deutschland ist fast alles standardisiert. Wie sieht's aber in der IT-Welt aus? Gibt es da überhaupt Standards und wenn ja, welche? Wer möchte anfangen? Herr Albrecht vielleicht?
Wir haben eine ganze Menge an technischen Standards in der digitalen Welt, so wie auch in der analogen Welt, wie eine Bremse gebaut wird im Auto oder wie ein DIN A4-Blatt, DIN A4 ist ja ein Standard, so gibt es solche Normen und Standards. Das Problem ist häufig, in der Internetwelt ist nicht wirklich klar in vielen Fällen, welcher Standard eigentlich jetzt angewendet werden soll und was das bedeutet. Ist das ein sicherer Standard oder ein unsicherer? Da geht vieles durcheinander. Das heißt, ich glaube, da wäre es unsere Aufgabe, zu sagen, dieser Standard soll es jetzt sein, weil wir einen hohen Anspruch zum Beispiel an Verschlüsselung in der Kommunikation haben, weil wir einen hohen Anspruch zum Beispiel an Passwortsicherheit oder an ein Sicherheitsniveau vor Sicherheitslücken haben wollen und so weiter und so fort. Also das sind so die Fragen, die müssen wir, glaube ich, jetzt durchaus auch beantworten.
Also eine Vereinheitlichung wäre da hilfreich? Höre ich das richtig raus?
Nicht nur eine Vereinheitlichung, sondern vor allen Dingen überhaupt erstmal eine Festlegung. Das heißt also gesetzgeberische Grundlagen dafür, welche Standards für welche Anwendungen nötig sind und dann auch die Verpflichtung, dass die so angewendet werden müssen. Und diese Diskussion, da sind wir erst noch in den Kinderschuhen und das muss mehr stattfinden.
Sind Sie zufrieden mit den Standards? Die Frage geht an die Landesbeauftragte für Datenschutz.
Nicht sehr, denn ich sehe auch, es gibt eine große Vielfalt, es gibt sogar einen Kompass dazu, dass man sich orientieren kann in dieser ganzen Welt der Standards. Als damals das World Wide Web, also das mit den Webseiten, erfunden wurde, da wurde nicht Sicherheit schon ganz groß geschrieben, also spielte eigentlich gar keine Rolle. Und 30 Jahre später fragte man Tim Berners-Lee, der dann verantwortlich war, hätte er es nachträglich gesehen anders gemacht? Hätte man nicht gleich grundlegend die richtigen Sicherheitsstandards mit reinbringen können, wäre doch viel besser gewesen. Mhm. Und sagte, na, das wäre damals wahrscheinlich dann nicht erfolgreich gewesen. Also er hat gesagt, nein, ein Kollege von ihm wurde auch gefragt, der sagte, doch, hätten wir machen sollen. Mhm. Aber das ist genau der Punkt. Wenn etwas eingeführt wird, dann geht es um Funktionalität und das ist immer noch so, wenn was eingeführt wird, also die vernetzten Autos und so, ja, mit Sicherheit, man denkt schon ein bisschen was mit, aber der Standard ist dann erstmal auf der Funktionalitätsebene. Und wir haben jetzt noch ein weiteres Problem. Wir haben jetzt einige gute Ideen für Standards, aber allmählich gibt es dann auch wieder Rückzugsgefechte mit, wir müssen doch gar nicht den besten Standard nehmen für Datenschutz und Datensicherheit, lass uns mal einen bisschen schwächeren nehmen, also nicht so gute Verschlüsselung. Dann ist der Schutz zwar geringer, aber dann ist es auch einfacher bei den bösen Jungs, sag ich mal, dann auch diese Verschlüsselung zu knacken. Also wir könnten nachher irgendwo landen, wo es Hintertüren in Standards gibt. Und Hintertüren, okay, dafür bin ich nicht zu haben.
Also da ist noch Luft nach oben bei den Standards.
Deutlich, deutlich.
Es gibt ja ganz unterschiedliche Wege, an persönliche Daten zu gelangen, durch so einen gezielten Cyberangriff oder auch viel simpler mit Phishing-Mails. Das haben wir vorhin schon mal so ein bisschen gestreift, das Thema. Wie ist denn da aktuell die Lage? Wie gefährlich sind die und wie erkenne ich die?
Naja, das ist immer noch ein großes Thema und immer noch einer der häufigsten Einfallstore für einen Angriff oder den Anfang eines Angriffes. Eine Phishing-Mail bedeutet, ich schicke eine Mail an einen Anfänger, ich schicke eine Mail an jemanden, den ich angreifen möchte, und tue so, als wäre ich jetzt seine Bank, und sage, ja, wir müssen Ihr Konto bestätigen, klicken Sie doch mal bitte auf diesen Link, um Ihre Kontodaten zu überprüfen. Und dann klickt der Benutzer auf diesen Link und wird auf eine Seite, die unter meiner Kontrolle und nicht unter der Kontrolle der Bank steht, geleitet und gibt da, weil er denkt, er sei auf der Seite der Bank, gibt da seine Zugangsdaten ein, und in dem Moment habe ich natürlich die Daten und kann diese Bankdaten benutzen. Das passiert leider immer noch viel zu häufig und Leute fallen da leider immer noch viel zu häufig drauf rein.
Die sind ja auch oft gut gemacht.
Die sind inzwischen, also früher waren die mit gebrochenem Deutsch und vielen, vielen technischen Problemen ausgestattet. Inzwischen habe ich Mails bekommen, wo ich drauf gucke und gedacht habe, ist das eine Phishing-Mail oder ist die echt? Und im Endeffekt war es eine Phishing-Mail. Also die sind wirklich täuschend echt, dass selbst ich es nicht mehr sehen kann. Und deswegen ist die einfachste Lösung, nicht auf Links in E-Mails zu klicken, gar nicht. Häufig ermöglichen die E-Mail-Programme, wenn man jetzt nicht im Browser in das Webmail sich einloggt, sondern tatsächlich so ein Programm auf dem Rechner benutzt, um seine E-Mails abzurufen, ermöglichen auch das Nachladen von Grafiken oder Bildern in dem Ding erstmal zu unterdrücken, was auch häufig benutzt wird, um schon die ersten Informationen aus dem System rauszukriegen. Das bedeutet, wenn man kann, da schon ein paar Dinge machen, aber es ist immer noch ein großes Einfallstor.
Aber wenn Sie sagen, gar keine Links nie, also schon von Leuten, die ich kenne, schon? Ja. Oder wie gehe ich denn damit um?
Also das Einfachste ist, diesen Link dann zu nehmen und selber in den Browser einzutippen.
Okay.
Weil da sehe ich, ob ich da jetzt Postbank eintrage oder Postbnack, wo dann irgendwie einfach nur ein Vertipper, ein Buchstabendreher eingebaut wurde, den ich, wenn ich da drauf klicke, nicht sehe, oder der wieder vielleicht sogar versteckt ist. Das kann man technisch auch machen, dass da was anderes steht, als wo der Link wirklich hinführt. Das bedeutet, selber den Link nehmen, eintippen und dann, also denken, eintippen und dann vielleicht diesem Link folgen.
Ich würde gerne einmal noch auf eine Mail kommen, die uns erreicht hat von Michael Maas aus Probstheierhagen. Es geht so ein bisschen zurück zum Anfang der Sendung. Er sagt, vielen Dank für die Themenauswahl. Mich würde brennend interessieren, wie der Angriff, es geht also um das massenhafte Abgreifen des 20-Jährigen von Daten, wie der durchgeführt wurde. War es ein Problem des Anwenders oder eine Schwachstelle in der verwendeten Applikation? Er schreibt dann noch weiter, ich glaube nicht, dass die Passworte mit Brute Force, wenn ich das richtig ausspreche, oder einer Schwachstelle im Programm abgegriffen wurden. So, ich stehe schon auf dem Schlauch, Herr Wechselberg vom Computerclub Toppoint. Was meint er?
Also, die Frage ist erstmal, wie konnte das alles passieren? Und vielleicht zur Begriffserklärung, Brute Force bedeutet einfach, ich probiere alle möglichen Passwörter durch, die es irgendwie möglich gibt. Das heißt, ich fange vielleicht bei einem A an und höre bei ZZZZZ okay. auf. Das bedeutet, ich gehe einfach systematisch durch, und das mache ich natürlich nicht selber, sondern ich habe ein Programm, was einfach alle Passwörter probiert. Das dauert, je nachdem, wie lang das Passwort ist, relativ lange. Deswegen habe ich vorhin gesagt, Passwort möglichst lang. Dann kann so eine Brute-Force-Attacke auch Jahre dauern, bis da das richtige Passwort rausgekommen ist. Und zu der eigentlichen Frage, wie konnte das passieren? Es ist, wie vorhin schon gesagt, so ein kleines bisschen schwierig zu beantworten. Was bisher bekannt ist, ist wohl, dass einzelne Leute, das ist wahrscheinlich so die Größenordnung von 50 dieser insgesamt so 1000 Personen, einzelne Leute wirklich angegriffen wurden und da wahrscheinlich Zugangsdaten benutzt wurden, die früher in massenhaften Datenlecks bekannt geworden sind. Also es gab vor Jahren einen großen, wo 150 Millionen Nutzerdaten bei der Firma Adobe weggekommen sind. Mhm. Es gab große, wo Yahoo gehackt wurde, wo millionenfach Datensätze. Und da standen Benutzernamen und Passwörter in diesen Datensätzen. Und diese Daten wurden dann wurde das Passwort nicht geändert von den Benutzern. Und dann wurden diese Daten genommen, um Accounts zu übernehmen.
Okay.
Und von da aus kann man dann auf Adressbücher zugreifen, um dann an Daten von anderen Leuten zu kommen.
Okay, also dann hoffe ich, dass wir Herrn Maas diese Frage hinreichend beantwortet haben. Und Frage nochmal anschließend, wenn dann Daten mir geklaut wurden sozusagen, wie kann ich die löschen oder löschen lassen, wenn die unfreiwillig über mich im Netz auftauchen, Frau Hansen?
Das Recht hat man, dass Daten, die nicht mit Rechtsgrundlage dort vorhanden sind, dass sie gelöscht werden. Aber das Recht ist ein wenig zahnlos an dieser Stelle. Wir hatten ja eben schon gehört von dem Streisand-Effekt, also etwas, was man unbedingt raushaben möchte und deswegen aber viele ermutigt sich fühlen, diese Daten erst recht nochmal überall zu kopieren und bereitzustellen. Das ist in diesem Fall auch so, dass es ganz viele Kopien dieser Daten gibt und ja nicht nur die 1000 Politiker und Journalisten, die noch da drumherum eine Rolle spielten, sondern wir haben eben gehört, es gibt ja viel größere Datenleaks und das waren unter anderem auch Quellen für diesen Angreifer, der das jetzt hier zusammengesammelt hat. Er hat nur die genommen, die am meisten Aufmerksamkeit bedeutet haben. Das bedeutet auch diejenigen, wir haben jetzt Herrn Albrecht, der war betroffen von unserer Gruppe, vielleicht sind wir alle da auch drin und wir wissen das gar nicht und man hat uns noch nicht informiert. Mhm. Also erstens glaube ich, sobald aber Sicherheitsbehörden oder andere auf diese Daten Zugriff haben, wäre es sehr sinnvoll, um das Risiko zu minimieren für alle, dass man informiert wird, dass wir auch hier Bescheid bekommen, ob wir nicht in diesen 1000 sind, aber immerhin in diesen eben paar Millionen Daten setzen, um auch zu wissen, Achtung, vielleicht habe ich wirklich noch irgendwo mein Passwort nicht verändert oder das ist sehr alt. Mhm. Also sonst kommt das als Boomerang nochmal irgendwann auf mich zurück. Und wenn ich dann weiß, dass irgendwas rumschwirrt, muss ich überlegen. Es gibt jetzt einen Fall, der sagt, er ist betroffen. Vor 5 Jahren war das allerdings schon. Da hat er auch Anzeige erstattet. Das ist ein YouTuber. Er musste umziehen, weil seine Privatadresse bekannt geworden war. Jetzt ist er informiert worden, dass er nochmal wieder betroffen war.
Nee, ja.
Aber das ist dieselbe Information, die ist 5 Jahre alt, seine alte Adresse. Das bedeutet, er war vor 5 Jahren betroffen, musste umziehen, hat also insoweit die Adresse geändert. Das ist bei einem echten Umzug sehr schwierig. Bei einem Kontoumzug, also Finanzdaten, ist es einfacher möglich. Beim Passwortwechsel ist es ganz schnell möglich in der Regel. Also das bedeutet, man muss erstmal damit umgehen lernen. Das heißt, eigentlich sind diejenigen gerade die Glücklichen, die schon Feedback bekommen haben. Auch wenn Herr Habeck meinte, wie Liebesbriefe und so, aber er hat jetzt das Wissen darüber, denn diese Daten sind jetzt vorhanden und schwirren rum. Mhm. Aber er hat jetzt wenigstens das Wissen darüber, dass es der Fall ist. Es ist keine schöne Aussage von mir gerade, aber ein Löschen und alle, die das jetzt angeboten haben auf ihren Plattformen, es gab ja Links von Twitter von demjenigen, die wurden vom BSI und BKA angefragt, also den Sicherheitsbehörden, und die haben das in der Regel auch freiwillig, sagten die dann, gelöscht, denn das war oft sehr international und das ist dann nicht so einfach, das durchzusetzen. Ich gehe davon aus, dass die Daten nicht gelöscht werden können, sondern dass da ganz viele Kopien noch weiter irgendwo verfügbar sind, dass es also gar nicht durchzusetzen geht. Das heißt, für alle, die jetzt betroffen sind oder die meinen, dass sie betroffen sein könnten, mit den Passwörtern umgehen, mit Finanzdaten aufpassen und natürlich auch nochmal sonst versuchen, ein bisschen Überblick zu haben, was hat man online dann über sich oder über andere erzählt.
Also da sind wir wieder beim Stichwort, das Internet vergisst nie und solche Daten sind irgendwo doch immer noch da. Und vielleicht auch, das klang vorhin einmal so ein bisschen an, Herr Wechselberg, dass man mal ab und zu, wenn ich das richtig im Kopf habe, Verläufe auch löscht. Vielleicht Sachen, die man bei Facebook gepostet hat oder in WhatsApp-Gruppen hat oder sowas, vielleicht, dass man da einfach auch öfter mal aufräumt, damit einem eben nicht 10 Jahre später das noch um die Ohren fliegt.
Ja, mit Sicherheit. Also da muss ich mir auch ein bisschen an die Nase fassen. Ich glaube, mein E-Mail-Konto ist relativ groß, aber ich betreibe auch großen Aufwand dafür zu sorgen, dass es nicht in falsche Hände kommt. Und im Ordner gesendete Objekte vom E-Mail-Postfach ist sicherlich sehr viel interessantes Material drin. Und wenn man da mal regelmäßig durchfegt und vielleicht auch einfach die interessanten Daten irgendwohin speichert, wo sie nicht online erreichbar sind, wenn man die gerne behalten möchte, und dann einfach mal diese Ordner wieder leer macht, dann ist, falls so ein Sicherheitslücke auftritt, dann ist der Topf, der da ausgeleert wird, deutlich kleiner.
Mhm. Okay, das ist auch ein guter Tipp. Danke dafür an der Stelle. Datensicherheit, unser Thema heute Abend hier in Zur Sache. Zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. Heute mit dem Thema keine Chance für den Datenklau. Ja, das Internet ist Fluch und Segen gleichermaßen. Der gläserne Mensch ist schon lange keine Fiktion mehr. Und trotzdem stellen wir alle Informationen fleißig weiter ins Netz, sind ständig online und damit eben auch quasi rund um die Uhr angreifbar. Also ich persönlich sage jetzt mal, habe schon bei mir zu Hause die Kameralinse an meinem Laptop schon seit Jahren abgeklebt. Bin ich da paranoid oder macht das durchaus Sinn? Frage an Nies Wechselberg vom Computerclub aus Kiel.
Ich würde sagen, das macht durchaus Sinn. Das sieht bei mir nicht viel anders aus. Ich habe so einen kleinen Plastikschieber, den, falls ich die Kamera dann doch mal benutzen möchte, aufmachen kann. Aber normalerweise ist der halt auch zu. Das schwierigere Problem ist, ja, Bildaufzeichnungen kann das Gerät machen. Das könnte aber auch noch Tonaufzeichnungen von mir machen, weil es hat ja natürlich auch ein Mikro. Ah. Wie ich das loswerde, ist dann schon wieder ein bisschen schwieriger, weil da kann ich nicht einfach einen Kleber drüber machen. Natürlich kann man sich, muss man schon sehr tief angegriffen werden, damit da was rauskommt. Aber wer weiß, was denn auf meinem Laptop oder auf meinem Smartphone für eine App sich jetzt gerade eingenistet hat, die dann vielleicht den ganzen Tag über mithört, mich verfolgt und mithört.
Kommen wir auch noch drauf. Ich wollte jetzt, weil Sie es gerade sagten, mit dem Lautsprecher einmal den Bogen kriegen zu diesen sogenannten Smart Speakern. Also zum Beispiel Alexa von Amazon oder Google Assistent, die sind auf dem Vormarsch. Marit Hansen als vom Datenschutz stellen sich Ihnen da die Nackenhaare auf, wenn solche Geräte jetzt Einzug halten in unsere Wohnzimmer und keiner so genau weiß, was die alles mithören und fleißig an die Dritte weitersenden?
Das ist das größte Problem, dass da irgendwelche Dinge passieren, über die man gar nicht genau Bescheid weiß. Es gibt ja einige dieser Anbieter, da kann man die Sprachschnipsel, die aufgezeichnet werden, sich selbst in dem eigenen Benutzerkonto nachher anhören. Mhm. Wundert sich aber auch, weil die normalerweise erst loslegen, wenn man das Auslösewort, also den Namen dieses Geräts oder sowas nimmt. Und manchmal klappt es, manchmal nicht, das ist noch nicht so richtig gut. Aber interessant ist eben, dass das woanders landet. Und im Augenblick gab es schon Fälle, da wurden dann solche Aufnahmen als Zeuge in einem Gerichtsverfahren herangezogen. Und es ist ja auch eine Frage, ich komme bei jemandem zu Besuch hin, das ist alles so konfiguriert, vielleicht wird es aufgezeichnet oder nicht. Eine simple Sache ist, man kann das so konfigurieren, dass es nur bei zusätzlichem Tastendruck aufzeichnet. Also das heißt, dieses Normal an wäre weg, sondern man hätte sozusagen angeschaltetes Mikrofon oder angeschalteten Knopf, das ist bei der Fernbedienung ganz einfach möglich, dann wäre das kombiniert. Oder man schaltet sich das aus. Ich habe mein Tablet so konfiguriert, dass das nicht funktioniert mit einem Mikrofon. Hat leider dann auch verhindert, dass ich Fotos machen konnte. Denn diese App ist für das Fotografieren hat auch noch die Videomöglichkeit. Und deswegen gleichzeitig gesagt, ja, wenn man das Mikrofon ausgestellt hat, dann kann ich ja nicht fotografieren. Das ist natürlich völliger Quatsch. Ich habe eine andere App gefunden, die konnte das dann. Aber derjenige, für den ich das gemacht habe, sagte, dann müssen wir das ja wohl doch freischalten. Nein, wir wollen das generell ausschalten, jedenfalls in diesen Umgebungen, dass es so praktisch ist und dass wir mehr Wissen darüber haben müssen, weil das ja nicht nur ist, was ich sage, sondern auch die Information, wer bin ich, also die Sprachsprechererkennung eine Rolle spielt und sogar meine Art, wie ich formuliere und so eine Rolle spielt. Das heißt, man hat viel, viel mehr Informationen. Man könnte solche Systeme, da bin ich eben Datenschutzbeauftragte, auch kombinieren mit Überwachungssystemen von einem Staat, und alles Mögliche zuordnen zu den Stimmen. Und das ist etwas, das darf meines Erachtens nicht sein. Deswegen, wenn das lokal bliebe, und in einigen Bereichen kann man das machen, dann ist das gleich viel größer geschützt, als wenn das gleich zentral vielleicht in Amerika oder in anderen Ländern ausgewertet wird.
Ich habe gerade einen Artikel gelesen im Stern zu dem Thema. Da hat der Autor beschrieben, er war mit ein paar Freunden im Auto unterwegs. Das Navi war so veraltet, dass sie das Ziel nicht finden konnten. Dann hat er sein Smartphone genommen, hat da über, ich glaube, Google Maps dann eben das Ziel eingegeben. Und dann haben sie sich darüber unterhalten im Auto, dass es ja praktisch wäre, jetzt eine Halterung für dieses Smartphone zu haben. Und einen Tag später, so der Bericht, wurde ihm, als er sich bei Amazon angemeldet hat, prompt angeboten, hier übrigens Handyhalterungen heute im Angebot so ungefähr. Also da sind wir bei diesem Thema Mithören. Ist das realistisch oder ist das abwegig, dass das wirklich so funktioniert?
Also technisch geht's natürlich und leider einen Beweis haben wir bis jetzt nicht. Ich kenne mehrere dieser Geschichten und jemand fühlt sich dann überwacht. Das ist also sehr unangenehm. Aber ein echter Beweis ist es natürlich nicht. Hersteller haben das auch teilweise abgestritten. Aber wo es auch noch eingesetzt wird, es gibt bestimmte Komponenten für Apps, die das absichtlich anschalten, damit man erkennt, welcher Fernsehsender ist beispielsweise aufgezeichnet. Mhm. Und die wollen dann sehen, welche Fernsehsender, wofür interessiert er sich gerade, wo läuft im Hintergrund Musik, oder oder wo hält sich jemand auf und werten das aus. Also man könnte Kinogeräusche hören und dann in Bezug auf Kino und, und Lokationsdaten irgendwas machen. Also das ist sogar etwas, was in Amerika inzwischen selbstverständlich ist, in Tausenden von Apps. Und das darf aber nach unserer Überzeugung in Europa nicht so sein, denn das bedeutet ja, dass man abgehört wird. Und wir haben hier doch einen starken Schutz des auch vertraulich gesprochenen Worts. Das darf es hier nicht geben.
Klingt gruselig. Frage an unseren Digitalminister Jan-Philipp Albrecht. Warum schreibt die Politik den Herstellern nicht vor, zusätzlich zu allen möglichen Softwareprogrammen, die es da gibt, die Rechner und Daten schützen können, gleich quasi eine Art Hardware-Sicherung mit einzubauen? Also warum sind die Sachen nicht so ausgestaltet, dass man da gar nichts mehr falsch machen kann?
Naja, also einen Punkt hat Frau Hansen ja vorhin schon angesprochen, in der Datenschutzgrundverordnung der EU, die ja viel gescholten, aber in diesem Fall dann doch sichtbar hilfreich ist, steht drin, dass man eben als Hersteller und als Dienstebetreiber schon dafür sorgen muss, dass eben nicht mehr personenbezogene Daten gesammelt und verarbeitet werden als notwendig oder als sozusagen von dem Einzelnen wirklich aktiv freigegeben wurde. Und das ist schon mal ein wichtiger Weg. Nun kann man, glaube ich, an einem bestimmten Punkt nicht mehr nur die Hersteller zu allem verpflichten, weil wenn zum Beispiel jemand sich einen Smart-Lautsprecher da aufstellt und den so einstellt mit seinen eigenen Einstellungen, dass der im Grunde genommen ständig anspringt und alles mitzeichnet, dann ist es die Verantwortung dieses Betroffenen, zum Beispiel Personen, die er einlädt, darüber zu informieren, hallo, hier ist übrigens auch so ein Lautsprecher, der nimmt jetzt alles auf, was wir sagen und möglicherweise werden uns da irgendwo Angebote gemacht oder deine Stimme wird erkannt. Also ich glaube, wir brauchen auch schon eine gesellschaftliche Diskussion neben dieser Verpflichtung für die Hersteller. Da ist einiges drin, was man noch erreichen kann, vor allen Dingen bei der Durchsetzung gegenüber den Unternehmen. Aber es endet dort und hat absolut seine Schwächen, wenn die einzelnen Betroffenen trotzdem alles freigeben und irgendwo dann sagen, das ist mir alles egal, speichere die Daten überall. Das kann eben so nicht mehr weitergehen. Da müssen wir alle ein Stück weit drüber nachdenken. Und das hat, glaube ich, jetzt mit diesem Ereignis auch durchaus angefangen.
Zur Sache auf NDR1 Welle Nord heute mit dem Thema keine Chance für den Datenklau. Eigentlich ist es schon erschreckend genug, was aktuell alles mit unseren Daten passiert. Wir wagen trotzdem noch mal einen Blick in die Zukunft hier in Zur Sache auf NDR1 Welle Nord am Sonntagabend. Heute Abend geht es ja bei uns ums Thema Datenklau und Datensicherheit. Bereits bei bestehenden Systemen gibt es Sicherheitslücken, die kaum zu schließen sind. Aber was kommt da an Sicherheitsproblemen noch auf uns zu? Ich habe Zukunft gesagt, wir haben eben, während die Musik lief, schon mal ein bisschen gesprochen. Ich habe festgestellt, ich lebe hinter Mond. Es ist nicht die Zukunft, es gibt es schon. Das Stichwort ist Cloud Computing. Bevor ich versuche, das kompliziert zu erklären, Frau Hansen, als Datenschützerin, vielleicht sagen Sie einmal, was ist das?
Cloud bedeutet ja Wolke. Und hier stehen Server bereit, und zwar irgendwo, das muss einen aus technischer Sicht gar nicht interessieren, wo die stehen, irgendwo auf der Welt. Und dort wird alles verwaltet und gespeichert. Das heißt, mein PC, der Personal Computer, bei dem ich alles lokal auf der Festplatte habe, ist quasi out geworden. Das ist noch nicht ganz so der Fall. Aber das bedeutet, verschiedene Geräte, zum Beispiel mein Handy, was ja keine ganz riesen Festplatte hat, oder Tablets auch genauso, die können sich dann dort vernetzen. Und das heißt, die nehmen automatisch über das Internet Verbindung auf und verwenden diese Server. Das ist auch schon längst der Fall bei E-Mail. Ja. Zum Beispiel Google-Mail-Adressen haben ja viele zwangsweise durch die Android-Geräte oder auch die iPhone-Geräte, die haben in der Apple Cloud.
Die Cloud kenne ich auch, genau.
Also Mail-Clouds gibt's. Aber es gibt auch was für Textverarbeitung oder für alles, was mit Betriebssystem eine Rolle spielt. Ich hatte vorhin gesagt, Windows XP haben vielleicht noch einige Personen und die Sicherheitsupdates gibt's ja seit Jahren nicht mehr dafür. Aber was mich auch nicht freudig stimmt aus Datenschutzsicht, ist Windows 10, also das aktuelle Betriebssystem von Microsoft, was eben ganz viel automatisch in die Cloud verlagert ist, nicht mehr Zukunft, ist also der neue Status, wer sowas verwendet, hat Teile von sich, von seinen Daten in der Cloud.
Also alles, was ich schreibe in meinem herkömmlichen Word-Dokument sozusagen, ich denke, ich schreibe es auf meinem PC und in Wahrheit ist es auch irgendwo im All, hätte ich beinahe
gesagt. Ja, auf den Servern, genau, von Microsoft. Also technisch können auch weitere Personen zugreifen, was ja bei dem Personal Computer nicht der Fall sein darf. Hat sehr viel praktische Seiten. Man kann mit verschiedenen Geräten, auch zusammen mit verschiedenen Personen, an denselben Dokumenten arbeiten. Auch dass die Sicherheitsdinge mit Backup, also eine Datensicherung, sind meistens sehr professionell gelöst. Also das macht man meistens zu Hause nicht so jeden Tag oder alle halbe Stunde. Mhm. Aber es hat eben auch Nachteile. Jedes vertrauliche Dokument hat da nichts verloren.
Okay, also entweder habe habe ich das noch nicht oder ich weiß es nur nicht. Wird man da bewusst darauf hingewiesen auch? Da sind wir wieder bei der Frage, dass dieses Dokument jetzt nicht nur hier bei mir ist, sondern...
Meines Erachtens wird einem das nicht sehr deutlich gemacht. Also ich selbst weiß ja, wonach ich gucke und deswegen ist das auch eine der Fragen, die ich gleich am Anfang stelle. Wenn man mit seinem Gerät ohne Internetzugang arbeiten kann, dann ist man auch nicht in der Cloud. Mhm. Aber sehr häufig ist es ja gerade der halbe Witz dabei, dass man etwas verwendet, dass man immer mal wieder im Internet eine Verbindung aufnimmt. Und das würde schon ausreichen. Dann würden diese Dokumentinformationen zwischen der lokalen Speicherung und der Cloud eben synchronisiert werden. Das heißt, auch dann würde man es gar nicht richtig merken. Aber wenn man nie irgendwie Internet hat, dann ist man auf keinen Fall in der Cloud.
Okay. Herr Albrecht als Minister für Digitales, ist das alles, entwickeln wir uns da in die richtige Richtung? Machen wir uns nicht viel angreifbarer noch?
Also grundsätzlich muss man ja sagen, dass diese Entwicklungen ja durchaus tolle technologische Entwicklungen sind. Das ist ja ein Fortschritt für uns als Gesellschaft, ist, dass wir uns weltweit vernetzen und auch durchaus die Ressourcen teilen. Also Cloud Computing ist ja letztendlich der Gedanke, wir nutzen alle gemeinsam eine Infrastruktur, die eigentlich ja durchaus positive Vorteile hervorbringt. Trotzdem muss man sich darüber im Klaren sein, dass das Risiko durch diese große Vernetzung einen großen Schaden zu erleiden natürlich noch mal viel größer sind. Wir haben, glaube ich, vorhin auch irgendwann über das Tagebuch geredet. Mhm. Wenn ich irgendwas in mein Tagebuch reinschreibe und ich tue das in den Kasten irgendwo in meinem Schrank, dann ist das Risiko, dass jemand anders darauf zugreift oder dass der es dann vielleicht doch findet, es irgendwie 1000 Leuten mitteilen kann, ohne Vernetzung ziemlich gering. Aber in dem Moment, wo ich etwas ins Internet stelle, habe ich ein großes Risiko, dass ganz viele Leute entweder darauf zugreifen können oder, wenn sie das dann auch in der Hand haben, das unendlich weiter verbreiten können und ich dann, Stichwort Streisand-Effekt, eigentlich das nie wirklich rauskriege oder das Internet vergisst halt nichts. Und dieses Risiko, das müssen wir auch als Gesellschaft vor Augen haben und immer mal wieder fragen, muss das wirklich ins oder ans Internet zum Beispiel? Ja, also muss ich wirklich alles mit dem Internet verbinden? Muss ich wirklich alles ins Internet tun? Oder reicht es vielleicht auch, da an der einen Stelle irgendwo eine Grenze zu machen? Und möglicherweise bringen diese Grenzen nicht unbedingt immer gleich ein Minus an Möglichkeiten mit sich, sondern man kann möglicherweise Daten rausnehmen, ohne dass die Funktionalität dabei verloren geht, personenbezogene Daten vor allen Dingen, also anonymisieren. Man kann Daten verschlüsseln und es ist trotzdem alles möglich zu machen. Damit hat man viel höheres Maß an Sicherheit. Und darüber nachzudenken, das ist jetzt die Hauptverantwortung von uns allen, wenn wir uns mehr in dieses vernetzte Welt begeben.
Die Frage an Nies Wechselberg vom Computerclub Toppoint aus Kiel. Sie wissen ja nun ganz genau, was für Gefahren da lauern, weil Sie sich damit beschäftigen. Aber sind wir Menschen Ihrer Einschätzung nach auf diese Entwicklung vorbereitet?
Häufig leider tatsächlich nicht. Also viele Leute gehen mit der Technik sehr, sehr sorglos um und denken auch, das wird schon alles irgendwie funktionieren und nutzen das einfach und lesen sich auch nicht wirklich durch, was denn da genau mit den Daten passiert. Und Cloud Computing oder Speichern von Daten in der Cloud, das gibt es schon sehr, sehr lange eigentlich, also mehrere Jahre. Wir hatten schon gesagt, Apple macht das schon eine ganze Zeit lang, die iCloud, die sie da haben. Und es wird immer mehr und es wird einfach so hingenommen und die Leute sagen, boah, das ja, wird schon gut gehen. Und wir machen es jetzt auch in aktuellen Projekten, wird es immer mehr. Also die aktuelle Gesundheitsakte wird ja auch wieder online gespeichert werden, wo man auch sehr, sehr, sehr vorsichtig sein sollte, ob das alles so gut ist und wie viel Daten denn da eventuell durch irgendein Leck mal rauskommen möchten. Da möchte ich eigentlich nicht sehen, wie gut die großen Datenkatastrophen dann aussehen.
Weil Sie es gerade ansprechen, hat uns eine Mail erreicht von Herrn oder Frau Steffens aus Sörup. Ich bin entschieden gegen die Gesundheitskarte. Sie bringt keinen Nutzen und speichert meine Daten. Lange habe ich mich geweigert, sie zu nehmen, aber der Staat hat mich erpresst, weil ich sonst keine Leistungen der Krankenkasse bekomme, die mir eigentlich zustehen. Ich finde, als Patient habe ich das Recht, selbst zu entscheiden, wie mit meinen Gesundheitsdaten umgegangen wird, Herr Albrecht. Ja oder nein?
Grundsätzlich ja, ich habe dieses Recht, nur man muss eben dann auch in Kauf nehmen, dass man eben bestimmte Vorteile zum Beispiel der vernetzten Gesundheit, dass also Daten auch in einem Notfall schnell übertragen werden, die dann nicht in Anspruch nehmen kann. Und da muss auch die Gesellschaft ein Stück weit abwägen, wo sie da die Grenze zieht, weil wir alle tragen gemeinsam auch ein Stück weit die Kosten für unsere Gesundheitsvorsorge. Das heißt, da geht es letztendlich auch nicht nur um die Debatte, wie sicher werden diese Daten verarbeitet, sondern auch um die Frage, was für Datenverarbeitung über uns alle wollen wir als Gesellschaft zulassen? Wo ist es sinnvoll und wo ist es weniger sinnvoll, die Debatte weiterzuführen, halte ich für richtig. Und aber genauso halte ich es für richtig, eben zu schauen, ob es nicht doch Möglichkeiten gibt, gerade bei diesen Anwendungen wie Gesundheitsdaten, dann eben doch noch mal stärker zu gucken, kann man bestimmte Sachen anonymisieren, kann man Sicherheitsmerkmale noch einführen, die Dinge, diese Verfahren besser, sicherer machen und nicht einfach nur immer den einfachsten, als erstes sichtbaren Weg, das nur tauschen wir halt einfach die Daten auszuwählen, sondern da kann man viel tun, um die Systeme sicherer und damit eben am Ende auch für uns alle tragfähiger zu machen.
Hm. Wann ist es sinnvoll, wann nicht? So ein bisschen geht auch die Frage weiter in die Richtung in der E-Mail, Stichwort Notrufsystem im Auto. Die EU hat beschlossen, dass ein Notrufsystem im Auto Pflicht ist. Das heißt, ich bin jederzeit zu orten und meine Bewegungen können jederzeit nachvollzogen werden. Ich will sowas nicht. Frau Hansen, was sagen Sie dazu?
Kann ich gut verstehen. Es ist ja schon ein paar Jahre her, dass dieser Gesetzentwurf diskutiert wurde auf EU-Ebene. Und wir haben uns auch da stark für eingesetzt, dass man das abschalten kann. Dass jeder, der dann ein Auto fährt, dass der dann so einen, nämlich Neuwagen sind so ausgestattet, E-Call heißt das System, dass das dann abgeschaltet wird. Es ist jetzt nicht so gekommen. Das ist aber zum Glück nicht eine Vollüberwachung, bei der alles mitgespeichert wird. Das klingt gerade so ein bisschen so. Sondern das gesetzliche E-Call-System wird nur dann aktiviert, wenn zum ein Unfall passiert, zum Beispiel durch Auslösen des Airbags, sowas, oder es crasht irgendwo rein, irgendwelche Sensorik ist verbaut. Das bedeutet, ich habe jetzt also eine Unfallsituation. Mhm. Und in dieser Unfallsituation wird automatisch nicht nur übertragen, was gerade jetzt, also das irgendwie, wo das stattgefunden hat, also wo, sondern auch noch eine Kommunikation wird hergestellt zum Innenraum. Also da, wenn die Leute zum Beispiel festgeklemmt im Auto sitzen, versucht man sie anzusprechen. Mhm. Genau. Also es ist eine Rettungs Leitstelle, die damit verknüpft ist und man versucht in die Diskussion zu kommen, um zu fragen, was ist jetzt hier passiert? War das jetzt nur irgendwie ohne irgendwie wirklich was einen großen Schaden? Oder ist das etwas, wo wir jetzt ganz dringend jemand hinschicken müssen? Mhm. Denn die Person kann sich auch gar nicht mehr richtig äußern. Und das hat man damals abgewogen, das hat die Politik gemacht. Ist das etwas, was uns so wichtig ist, damit man gerettet werden kann und nicht, dass der Fahrer entscheidet für zum Beispiel die Mitpassagiere oder dass auch, wenn ein anderes Auto gecrashed ist und weil selbst ist man aufgefahren, es geht einem aber gut, aber dass trotzdem auch der andere Fahrer mitgerettet wird. Also, dass solche Dinge möglich sein sollen, aber eben nicht mit Vollüberwachung. Das ist mir ganz wichtig. Es gibt allerdings andere Systeme im Auto, die ermöglichen genau diese Vollüberwachung. Da habe ich sehr große Bauchschmerzen.
Also autonomes Fahren oder
Überhaupt, wir sind ja in der Übergangszeit noch nicht bei dem echt selbstfahrenden Auto. Aber ganz viel, wo durch die Kommunikationselektronik, wie Unterhaltung, dass dann eben trotzdem auch alle möglichen Daten die ganze Zeit weitergesendet werden, auch über die Umgebung, die da eine Rolle spielt. Also das hat mit E-Call dann nicht direkt was zu tun. E-Call ist eine Spezialität, aber andere Systeme, mindestens an den Hersteller, manchmal sogar noch an weitere oder an die Kommunikationsgroßanbieter. Das sind ja wieder die, die wir genannt haben, Apple und Google und Microsoft.
Wenn ich glaube, Sie waren das, Herr Wechselberg, vorhin hatten Sie erzählt, als gerade auch Musik lief, deswegen wollen wir es gerne nochmal öffentlich machen, dass Anfälligkeit von autonomem Fahren, da hatten Sie nicht die Geschichte parat, wo sich da jemand reingeschaltet hat?
Ach so, ja, es gab vor einigen Jahren, glaube ich, schon einen Bericht, wo es so, ein Journalist hat mal so die typischen Hollywood-Mythen von, was kann denn ein Hacker mit einem modernen Auto machen, untersucht und hat sich dann mit der entsprechenden Forschungsgruppe getroffen, wurde von diesen Menschen in ein Auto gesetzt, fuhr durch die Gegend, war gerade irgendwo auf dem Highway und die Forscher haben gedacht, okay, jetzt machen wir mal den Motor aus von irgendwo. Also die saßen irgendwo in ihrem Büro, haben eine Kamera laufen gehabt, konnten sagen, jetzt geht der Motor einfach mal aus und er konnte überhaupt nichts mehr machen. Er fuhr mitten auf der Straße, plötzlich geht sein Motor aus und er konnte es nicht mehr starten, musste rechts ranfahren, Warnblinker, völlig außerhalb seiner Kontrolle. Und das Ganze lief dann häufig über eine Lücke in den Entertainment-Systemen, also Radio, Videoplayer, die haben ja auch alle Internet heutzutage. Darüber konnten die sich in dieses Auto einklinken und dann da eine Sicherheitslücke ausnutzen und auf die Motorkontrolleinheiten Einfluss nehmen. Und da kann man sich natürlich auch schlechtere Dinge vorstellen, wie jetzt kannst du plötzlich nicht mehr bremsen.
Also das gab es ja sogar schon zum Teil in Filmen verarbeitet, aber da merken wir, es ist nicht nur Fiktion, es ist auch die Wirklichkeit und da liegt, glaube ich, vor allem noch eine Menge Arbeit. Wir wollen gleich noch kurz sprechen, WLAN im Café und Apps, die alles mithören, das bringen wir auch noch unter hier in zur Sache am Sonntagabend. Wie können wir den Datenklau stoppen? Was kann jeder Einzelne von uns tun, um sich online besser zu schützen? Darum ging es heute Abend in zur Sache hier auf NDR1 Welle Nord. Zum Schluss noch eine Sache wollte ich noch ansprechen. Ich habe einen Zeitungsartikel gelesen, da stand drin, dass hunderte Apps ihre Besitzer, die Smartphone-Besitzer ausspionieren. Sie hören mit, selbst wenn die App gerade nicht im Vordergrund aktiv ist und werten die Daten zu Werbezwecken aus. Ich schätze mal, man kann es irgendwie ausschalten, aber da müsste man sich wahrscheinlich wieder kompliziert irgendwo durchwühlen. Nies Wechselberg vom Computerclub Toppoint. Ist das wirklich so Ihrer Erfahrung nach, dass die so mithören und was mache ich?
Tatsächlich, viele Apps sammeln im Hintergrund fortwährend Daten und hören einen im Prinzip die ganze Zeit ab. Man hat also eigentlich die Wanze die ganze Zeit in der Tasche. Man kann viele Apps in modernen Betriebssystemen ein bisschen einschränken. In den Sicherheitseinstellungen kann man ihnen Zugriff auf die Kamera und aufs Mikrofon wegnehmen und dann kommen die da auch nicht raus. Allerdings ist es häufig sehr viel Dinge, die man erstmal einstellen muss und sich durchbuddeln muss.
Vielleicht zum Schluss noch so ein Tipp, ganz praktisch. Wer jetzt denkt, spätestens nach dieser Sendung, ach du ahnst es nicht, ich bin viel zu ungeschützt. Was kann der machen, an wen kann er sich wenden?
Die erste Anlaufstelle wäre da wahrscheinlich tatsächlich das BSI. Es gibt eine Seite bsifuerbürger.de. Da ist, glaube ich, ein gutes Portal, wo man viele Tipps zur Selbsthilfe erstmal finden kann und von da aus dann weitergeleitet wird.
Frage an unseren Minister für Digitales, Jan-Philipp Albrecht. Was haben Sie sich nach dem groß angelegten Datenklau auf die To-Do-Liste geschrieben? Was wollen Sie als erstes angehen?
Ich denke, wir müssen als Politik verstehen, dass solche Fachleute, wie wir sie beim BSI, also beim Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik haben, dass die eine wichtige Rolle haben, dass das kein Nebenschauplatz ist, sondern es muss ins Zentrum und dazu braucht es die entsprechenden Strukturen. Die müssen wir schaffen gemeinsam, auch gerade im Lichte von solchen Ereignissen. Wir müssen, und das will ich auch gerade persönlich weiter vorantreiben, die gesetzgeberischen Rahmenbedingungen stärken, was die Sicherheitslücken angeht. Die dürfen nicht weiter bestehen, da muss auch Haftungen für geben, die zu schließen. Und es muss am Ende sicher sein, dass wir die Gesetze, die wir auch schon verabschiedet haben, gerade zum Datenschutz, dass wir die ordentlich umsetzen, dass da also klar ist, da kommt man nicht drum herum, das ist keine Lappalie mehr. Und da braucht es auch eine gesellschaftliche Debatte darüber, dass wir diese Bestimmungen und Regeln auch ein bisschen ernster nehmen in Zukunft. Mhm. Auch jeder Einzelne sollte das ein Stück weit ernster nehmen und das müssen wir auch ein bisschen voranbringen.
Marit Hansen, Landesdatenschutzbeauftragte, wie fällt Ihr Fazit aus, sind unsere Daten noch zu retten?
Ja, sie müssen zu retten sein, denn alles, was datenschutzkonform in der Digitalisierung passiert, wird genau diese Fehler nicht mehr beinhalten. Ich sehe das gerade als Weckruf für Politik, für Hersteller, für uns alle, dass wir auch aktiv uns mit Sicherheit mehr beschäftigen. Denn das ist ja etwas, was vielleicht sonst ein bisschen auf der Strecke bleibt. Jeder sollte motiviert sein, nochmal selbst zu überlegen, mache ich schon alles gut genug richtig oder nicht? Und natürlich auch, wenn man feststellt, diese Apps oder die Software spioniert einen aus. Das ist dann nicht nur was, wo man sich selbst schützen sollte. Natürlich kann man das versuchen, sondern man soll auch den Datenschutzbeauftragten Bescheid geben. Das ist dann etwas, wo die Zugriffsrechte nicht so sind, wie sie sein sollen. Da werden wir dann auch gegen vorgehen.
Nicht so, dass Sie nicht schon genug zu tun hätten, aber da ist jeder Tipp willkommen. Vielen Dank an Sie alle hier im Studio. Danke zu Hause fürs Zuhören. Herzlichen Dank an alle, die sich beteiligt haben per E-Mail oder per Anruf. Ich wünsche Ihnen einen entspannten Abend. Und nicht vergessen, auch wenn es Arbeit ist, passen Sie in Zukunft besser auf Ihre Daten auf. Und ich muss mir da ehrlich gesagt auch selbst an die eigene Nase fassen. Ich bin Michaela Assmann, sage Tschüss und viel Spaß hier nach 8 nach den Nachrichten mit Christina Grunwald und dem Sonntagabend.
Zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. Einfach besser informiert.